Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser.
Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans and the world. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast.
Es fühlt sich so an, als hätten wir mit der Vereidigung Joe Bidens am vergangenen Mittwoch nichts weniger als einen Zeitenwechsel erlebt, verehrte Hörerinnen und Hörer. Zumindest zielten die Inszenierung, die Reden und die ersten politischen Handlungen des neuen amerikanischen Präsidenten darauf ab, genau diesen Eindruck zu hinterlassen. Ganz ehrlich, ich hätte nicht erwartet, dass mich dieser Moment tatsächlich emotional ergreift und dass die erwartungsgemäß perfekt geplante Show in der Tat jene Erleichterung transportierte, die man sich nach dem Ende von 6 Jahren Trump-Theater, 4 Jahre davon als wütender Präsident, für die Vereinigten Staaten und, so ehrlich muss man sein, auch als deutscher Journalist erhofft hat. Für diese Episode von 8 Milliarden habe ich mir vorgenommen, The Donald nur noch ein einziges Mal zu Wort kommen zu lassen, mit Worten aus seinem letzten Statement, bevor er Washington verließ. Es soll vielmehr um seinen Nachfolger gehen und um dessen Fähigkeiten, sein Versprechen, das verwundete Land zu heilen, einzulösen. Darüber spreche ich mit 2 Kollegen vor Ort, Mark Pitzke, von dem ich wissen möchte, ob die angesprochene Erleichterung auch in der amerikanischen Gesellschaft zu spüren ist. Und René Pfister, dem ich entlocken möchte, wie schwer es für Joe Biden werden wird, seinen politischen Versöhnungskurs mit oder gar gegen die Republikanische Partei zu steuern.
Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause.
Mein Kollege Mark Pitzke wohnt schon seit sehr langer Zeit in den USA und hat schon einige Inaugurationsveranstaltungen gesehen. Mark, wie hast du die Show am vergangenen Mittwoch empfunden?
So eine seltsame, kuriose Inszenierung hat man wohl noch nie erlebt hier. Einerseits hattest du schon von vornherein die Corona-Einschränkungen, das hatten sie schon vor dem letztes Jahr schon geplant, dass das also doch relativ beschränkt sein wird, dass die Zuschauer im Abstand sitzen und dass auch auf der National Mall nicht so viele Leute feiern können. Ich erinnere mich noch an die erste Amtseinführung von Obama 2009, da waren hier 1 Million Leute, sind hier durch die Straßen getanzt, ja, und dann kam natürlich der Angriff aufs Kapitol am 6. Januar und das hat alles verändert. Ne? Und also hier waren 25.000 Nationalgardisten. Mein Hotel ist hier mitten in dieser Green Zone, in dieser Sperrzone, 2 Blocks vom Weißen Haus. Und hier wohnen außer mir nur noch ein paar Journalisten und sonst nur Soldaten in dem Hotel. Und wenn du rumliefst, du hast wirklich während des Programms, also so zwischen 11 und 12, 12, 1 Uhr mittags, hast du nur Soldaten und Journalisten auf der Straße gesehen. Es gab keinerlei Schaulustige, die einzigen Gäste am Kapitol waren halt wirklich geladene Ehrengäste, Senatoren, die drei Ex-Präsidenten, Obama, Bush und Clinton. Der andere Ex-Präsident, der kürzliche, fehlte ja bekannterweise. Also es war sehr anders, aber dann andererseits muss ich sagen, es war wirklich aus dem Grund auch richtig angemessen und toll, weil es ist einem ja so zum Feiern irgendwie nicht zumute. Weißt du, wir nähern uns hier der 500.000 Corona-Toten in den USA, wo bis jetzt kaum einer darüber gesprochen hat, auf jeden Fall nicht in der Regierung. Das wurde ja völlig dementiert und geleugnet. Also vom Ton her war das, deswegen fand ich das ganz toll. Es war halt sehr bare bones, sehr schlicht, sehr knapp, kein großes Brimborium. Es war die Rede, es war die absolut brillante Rede, das Gedicht von der Amanda Gorman, der jüngsten Vereidigungspoetin, wie das hier so schön heißt, also die einen ja wirklich so mitgerissen hat und auch die Dinge beim Namen genannt hat, die sich genau auf diesen Kapitolssturm bezogen hat in ihrem Gedicht, das sie an, in der Nacht sogar noch geschrieben hat.
We've seen a forest that would shatter our nation rather than share it, would destroy our country if it meant delaying democracy. And this effort very nearly succeeded.
Biden ist halt ein Kriegspräsident in dem Sinne. Der tritt jetzt als Kriegspräsident an. Trump hat ja gesagt, als Corona ausbrach hier, hat er ja gesagt, er sei jetzt der Kriegspräsident für Corona. Und dann hat er aber nichts gemacht. Im Gegenteil, hat das ja nur schlimmer gemacht. Aber Biden ist wirklich, der hat ja vierfache Krisen, hat er auch erwähnt. Also du hast die Pandemie, du hast die Wirtschaftskrise, die Klimakrise und Rassismus und das Land bricht auseinander. Und das landet bei dem jetzt richtig auf dem Schreibtisch. Und es half natürlich auch, dass die Rede wirklich ein Knaller war, muss ich sagen. Das hätte ich nicht erwartet von Biden.
Hättest du nicht erwartet?
Nein, der ist ja eigentlich nicht so ein begnadeter Redner, gerade wenn es zu den Teleprompter angeht. Also mit dem Teleprompter, da verhaspelt er sich oft und ohne verfährt er sich irgendwie in irgendwelchen Geschichten von Leuten, die er mal vor 50 Jahren kennengelernt hat, die was erzählt haben. Aber das war wirklich, die Rede war erstens vom Ton und vom Inhalt her genau richtig. Die war gut, Einheit und Optimismus, aber auch knallhart. Ne? Leute, uns geht's nicht gut.
Uniting to fight the foes we face. Anger, resentment and hatred. Extremism, lawlessness, violence. Disease, joblessness and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus.
Hoffentlich ist es nicht einfach nur ein Show-Effekt, weil tatsächlich meiner Meinung nach auf der Klaviatur der amerikanischen Gefühle sehr virtuos gespielt wurde. Hoffentlich ist es nicht nur ein Show-Effekt, den man nicht überbewerten sollte. Und hoffentlich kann er das auch so durchziehen.
Ja, da hast du sicher recht. Da fällt mir Obamas erste Rede ein, 2009, die so ähnlich klang. Kein blaues Amerika, kein rotes Amerika. Das war ja auch Obamas großes Motiv. Zwei Jahre später haben die den Senat verloren, die Demokraten. Und dann haben Mitch McConnell und die Republikaner haben die 6 Jahre lang nur blockiert. Und daraus wurde dann nichts. Die Agenda von Obama ist ja doch ziemlich im Sand stecken geblieben, zumindest gemessen an dem, was man bei Obamas Amtseinführung erwartet hatte und erhofft hatte. Und das kann natürlich dem Biden jetzt auch passieren. Also politisch gesehen haben jetzt die Demokraten natürlich, also die zwei Kammern des Kongresses und das Weiße Haus, die haben also jetzt zumindest 2 Jahre lang ein Fenster, da richtig reinzuklotzen und was zu machen und relativ schnell was zu machen, weil die Pandemie und diese Impfkrise hier, die ist ja bei uns noch schlimmer als bei euch. Da muss man ja doch relativ fix was tun. Aber du hast auch recht mit dem Show-Effekt. Man lässt sich da sehr mitreißen, weil die schon wissen, wie die das inszenieren hier. Ich glaube sogar eher bei mir, habe ich festgestellt, ich habe da nochmal drüber nachgedacht gestern Abend, das war auch ein Schockeffekt. Weil es war schockierend zu sehen oder sich daran zu erinnern und auf einmal zu merken, wie das doch sein kann, wenn die Dinge normal sind, wenn nicht jemand nur schreit und brüllt und meckert und schimpft und nur in die eine Richtung redet und der anderen Seite Amerikas den Rücken kehrt. Was Biden auch dann in seinen ersten Stunden im Weißen Haus gesagt hat, da hat er so ein paar hundert neue Mitarbeiter vereidigt, virtuell, und hat gesagt, also das Wichtigste für mich ist Anstand und Ehrlichkeit. Und wenn ihr dagegen verstößt, dann werdet ihr sofort gefeuert. Und dieser Anstand, diese Menschlichkeit, also ich hatte das völlig vergessen, wie sich das anfühlt, wenn man hier als Korrespondent 4 Jahre lang nur mit dem Chaos-Produzenten Trump zu tun hatte. Gut, wir wussten, es ändert sich jetzt doch einiges vom Ton her, aber das dann mitzuerleben, ich glaube, viele Amerikaner haben das auch so erlebt. Viele Amerikaner sind auch froh, dass sie jetzt mal wieder durchatmen können und sich vielleicht auch mal um sich selber kümmern können und nicht immer nur vor Facebook und Twitter und Instagram sitzen und ja, oder wütend was kommentieren müssen, was jemand anders gesagt hat, den sie gar nicht kennen. Und Also der Stil, der Ton, aber auch die Politik. Also ich meine, er sagt Einheit und er reicht die Hand den Republikanern und die haben gestern zumindest, waren die auch sehr zugänglich. Die haben ihm da Geschenke gegeben im Kongress noch. Das war wirklich sehr interessant, das zu sehen, wie sie alle so nett miteinander redeten. Aber die Politik, die er ihnen da jetzt so serviert, also Klimawandel und Umweltschutz und so, da werden die natürlich sofort versuchen, das zu sperren, sobald der Rausch dieses Machtwechsels etwas verflogen ist. Also ab morgen, würde ich sagen. Also das wird interessant werden, wie sich die Republikaner dann da positionieren. Ich habe den Eindruck so ein bisschen, seit Trump jetzt den Machthebel nicht mehr hat und den Atomkoffer, den er ja nochmal mitgenommen hat nach Florida, der dann um 12 Uhr mittags deaktiviert wurde und den er jetzt in Mar-a-Lago in die Vitrine in den Giftshop stellen kann. Ich habe das Gefühl, das geht sehr schnell, dass der einen Einfluss verliert. Das kann rapide sein, wenn der einfach die Proud Boys, diese rechtsradikale Gruppe, die haben sich ja schon von ihm losgesagt jetzt. Haben gesagt, das ist ein Waschlappen, den brauchen wir eigentlich nicht als Leitfigur.
We can see each other not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces. Stop the shouting and lower the temperature.
Wenn du sagst, dass Trump an Einfluss verliert, gehe ich da wahrscheinlich mit. Aber wie ist es denn mit dem Trumpismus, mit der Art, mit der Gewohnheit von Millionen amerikanischer Wähler, die jetzt vielleicht ihren Horrorclown vermissen, der jeden Tag eine andere Volte schlägt und die vielleicht gerade diese präsidiale Art von Biden überhaupt nicht mehr haben wollen?
Da habe ich meine Zweifel, dass das so ist. Diesen Horrorclown, die Trump-Show, ne? Also es war ja eine Show. Es war ja alles inszeniert. Er ist ja auch, was Fernsehen angeht, ein guter Produzent, was das Visuelle angeht. Die Trump-Show gibt's ja erst seit dem 15. Juni 2015, als er da die Rolltreppe runterkam im Trump Tower. Vorher waren diese Leute, kannten die diese Show ja nicht. Die Probleme, die haben, die Armut, die weiße Angst, den Minderheiten was abgeben zu müssen, aber auch generell die Opioid-Krise, also diese ganze Kombination von Gründen, warum Trumpismus möglich wurde, die war natürlich da. Aber Trump selber als der Katalysator und diese Show gibt's ja erst seit 2015. Das sind nicht mal 6 Jahre. Und wenn ich mich so an seine tatsächliche Reality-Schwörerinne, The Apprentice, die war nach ein paar Jahren, war die auch abgehalten. Die ist zwar sehr lange gelaufen, aber die Quoten gingen runter, weil den Leuten das langweilig wurde. Weil das immer das Gleiche war. Und ich glaube wirklich, dass die Art und Weise, wie Trump das befriedigt hat, dieses Bedürfnis, endlich mal gehört zu werden, sich ausbrüllen zu können, ich glaube, dass den Leuten das langweilig geworden ist, schon am Schluss. Das hat man schon gemerkt nach der Wahl. Und seit er nicht mehr twittern kann, spielte er wirklich keine Rolle mehr. Das heißt, die Probleme gibt's weiter und die hat Biden ja auch angesprochen in seiner Rede. Und die kennt er natürlich selber sehr gut, weil er ja auch so ein bisschen aus der Ecke kommt. Scranton, Pennsylvania und Wilmington, Delaware sind natürlich auch nicht die VIP-Orte. Er muss einfach jetzt einen anderen Weg finden, das anzusprechen. Und ich glaube, dass diese Ruhe und diese Langeweile fassen, die Langeweile der Politik, des Politikgeschäfts, dass das vielen Leuten doch recht ist. Aber na gut, ich kann nicht für jeden Amerikaner sprechen. Ich kann nur für viele Leute sprechen, die ich kenne. Ich kenne keinen, der Trump in der Hinsicht vermisst. Ich habe gesehen, es hat ihn ja hier keiner verabschiedet so richtig in Washington. Am Mittwoch, ne, da waren irgendwie noch so ein paar handverlesene, so ein Hofstaat stand da an der Air Force Base, aber das war hauptsächlich seine Familie und so ein paar andere Wahlkampfhelfer. Wie will er diese Show denn auch noch weiterspielen? Er hat ja jetzt nicht mehr die Bühne des Weißen Hauses und er hat das Megafon von Twitter auch nicht mehr. Wird er auch so schnell wahrscheinlich nicht zurückkriegen und ja, Also ich glaube, die Leute sagen Trump, Trump, wir vermissen Trump, Trump ist unser wahrer Präsident und Biden wird es nie sein. Aber da steckt, glaube ich, nicht viel dahinter auf Dauer. Also man muss die Probleme ansprechen, das siehst du an dem Angriff aufs Kapitol, auch die rechtsextreme Szene, die das ausnutzt jetzt und in dieses Vakuum so ein bisschen wandert. Aber Trump als Person, es sei denn, er baut jetzt noch seinen eigenen Sender auf, ja, oder irgendeinen Medienkonzern, aber wenn er das so macht, wie er seine Trump Steaks und seine Trump Airline und seine Trump University gemacht hat, da habe ich da keine großen Hoffnungen, dass das auch wirklich klappt.
Lieber Marc, merkst du was? Wir reden schon wieder nur über Donald Trump.
Du, das
was furchtbar,
die Verantwortung
oder?
Dafür gebe ich völlig dir, weil ich nur deine Fragen beantworte. Ich habe zum ersten Mal nach der Vereidigung ruhig geschlafen, zum ersten Mal seit 4 Jahren und zum ersten Mal aufgewacht, ohne an Trump zu denken. Ich habe mich bemüht, in unseren letzten Reportagen und Geschichten hier aus Washington den Namen Trump so wenig wie möglich zu benutzen, sondern immer nur zu schreiben, der Vorgänger.
We did what we came here to do and so much more. The world respects us again. Please don't lose that respect.
Twitter war Trumps permanente, ungefilterte Kommentarleitung in die Öffentlichkeit. Kann man schon sagen, wie intensiv Joe Biden über diesen direkten Kanal zwitschert?
Gar nicht. Also er hat... der hat... Kann ich sogar jetzt mal live nachgucken. Der hat ja keinen eigenen Twitter-Kanal. Zumindest bin ich mir dessen nicht bewusst. Der hat das offizielle POTUS-Ding übernommen. Also President of the United States, at POTUS. Und dann hat er noch at White House, den offiziellen Kanal vom White House. Und Twitter hat diesmal, also die, was weiß ich, wie viele Millionen, 80 Millionen Followers von Trump auf POTUS, die wurden alle gelöscht um 12 Uhr mittags. Und Biden hat mit null angefangen. Und ist dann jetzt inzwischen schon natürlich, das geht dann schnell hoch. Da muss man aber selber nochmal draufklicken. Und da kommen nur offizielle Geschichten, die du auch aus von der Pressestelle des Weißen Hauses kriegst. Es wird keine Politik über Tweet mehr gemacht. Auf jeden Fall nicht. Also das hat er auch gesagt. Und das ist ein so angenehmes Gefühl.
Was passiert, wenn die versöhnliche, präsidiale, volksnahe Art Joe Bidens nicht ausreicht und er es nicht schafft, Millionen zornige Republikaner zu bewegen, die Wunden des Landes gemeinsam zu heilen?
Das ist eine gute Frage. Da bin ich auch gespannt. Also wir hatten bei Obama auch den Eindruck, oh toll, wir sind jetzt im postrassistischen Amerika, post-racial America. Und genau das Gegenteil war der Fall. Das hat ja genau dann diesen Backlash ausgelöst und dann Trumps Aufstieg auch noch befördert. Das ist ja auch eine Reaktion auf Obama gewesen, der erste schwarze Präsident. Das hat die Wut bestimmter Leute nur angefacht und deren Fähigkeit, das auch noch dann richtig sich hart in die Ecke zu stellen, statt in die Mitte auf jemanden zuzugehen. Und das kann natürlich auch sein, dass jetzt so Leute wie Ted Cruz und Co., dass die sagen, nee, wir bekämpfen den mit allen Mitteln, weil unser Ziel ist es, in 2 Jahren wieder die Macht im Kongress zurückzuhaben und in 4 Jahren wieder die Macht im Weißen Haus. Und Republikaner haben zumindest die Republikaner, die was zu sagen hatten in den letzten Jahren, haben ja unter Beweis gestellt, dass ihnen außer Macht wenig am Herzen liegt. Die kümmern sich ja um sonst nichts. Es gibt jetzt wieder einen Aufwind für die alten konventionellen Republikaner, diese Never Trumper. Also es ist eine interessante Frage, in welche Richtung die Partei geht. Ob sie sich aufspaltet, Trump will angeblich seine eigene Partei gründen, die Patriot Party, und den quasi seine Basis aus der republikanischen Partei rausziehen. Das wäre natürlich für die Demokraten ganz toll, wenn die Partei sich aufspaltet. Also das ist alles noch in der Schwebe. Uns geht die Arbeit hier nicht aus als Korrespondenten. Das ist nicht so, dass wir uns jetzt hier erstmal 4 Jahre in Urlaub begeben können. Aber die Arbeit wird anders aussehen. Aber es wird weiter spannend werden. Und wohin das geht, Es ist ein Kriegspräsident. Du weißt nicht, wohin dieser Krieg geht und wie der ausgeht. Das kann man echt nicht sagen. Spannend.
Nun zu meinem Kollegen René Pfister, dem ehemaligen Leiter des Spiegel-Hauptstadtbüros in Berlin und nun schon langjährigem Beobachter der amerikanischen Politik. René, Joe Biden wird auch eine Menge Republikaner für seinen Kurs begeistern müssen. Wie schwierig kann das für ihn werden?
Also ich glaube, man muss da auf zwei Ebenen unterscheiden. Also die erste Ebene ist die Republikaner im Kongress. Und ich glaube, da ist es so, dass der Sturm auf das Kapitol und der Schock, der das ausgelöst hat, Biden eher hilft. Also es gibt jetzt eine ganze Reihe von republikanischen Senatoren, mit Romney aus Utah zum Beispiel oder Susan Collins aus Maine, die schon relativ deutlich gemacht haben, dass sie bereit sind, mit den Demokraten zusammenzuarbeiten. Und dazu kommt ja noch, dass durch die Nachwahl in Georgia die Demokraten ohnehin die Mehrheit im Senat haben. Also Biden ist mit einer politischen Situation konfrontiert, wo er einen Kongress hat, der mit großer Wahrscheinlichkeit seine Projekte auch durchwinkt. Also das ist die gute Nachricht für Biden, würde ich sagen. Es gibt jetzt Republikaner, die nach dem Wahnsinn der Trump-Jahre zeigen wollen, okay, wir haben noch nicht vollkommen den Verstand verloren. Das ist die eine Seite der Medaille, würde ich sagen. Die andere Seite ist die republikanische Basis. Also es gibt jetzt Umfragen, die sagen, dass zwischen 60% und 70% der Republikaner glauben, dass bei der Wahl getrickst worden ist. Also diese Lügen, so muss man sie einfach sagen, diese Lügen, die Trump verbreitet hat über den Ausgang der Wahl, sind tief eingesickert in die republikanische Basis und haben da in weiten Teilen den Eindruck hinterlassen, dass Joe Biden ein illegitimer Präsident sei. Und das ist natürlich ein großes Problem. Also wenn insgesamt so grob ein Drittel des Landes glaubt, dieser Präsident ist unrechtmäßig ins Amt gekommen, hat das natürlich ganz, ganz große Auswirkungen. Und das hat Biden in seiner Rede auch adressiert.
We must end this uncivil war that pits red against blue, rural versus urban, conservative versus liberal. We can do this.
Also er hat auf der einen Seite gesagt, hört mir zu, wir müssen lernen, wieder einander zuzuhören. Ich strecke die Hand auch denen, die mich nicht gewählt haben. Aber gleichzeitig hat er schon auch in seiner Rede gesagt, wie schwer das sein wird, diesen Graben im Land wieder zu überwinden und auch die Schattenseiten richtig benannt. Also dass er bereit ist, White Supremacy, also den Gedanken der Überlegenheit der weißen Rasse, der ja Trump zumindest immer zwischen den Zeilen gefördert hat, dass er hart gegen den vorgehen wird und dass er auch gegen inländischen Terrorismus und nichts anderes war ja der Sturm auf das Kapitol, dass er da hart gegen vorgehen wird. Und das war die Botschaft, die er ausgesendet hat.
Vorhin haben wir schon über Obamas erste Amtszeit gesprochen. Joe Biden hat ja jetzt erstmal nur 2 Jahre Zeit, um diese doppelte Entscheidungsgewalt aus Senat und Repräsentantenhaus zu nutzen. Reicht das deiner Meinung nach aus?
Na gut, 2 Jahre ist erstmal schon eine lange Zeit in der Politik. Also da kann man schon viel erreichen. Und ich glaube, die Erfahrung der Obama-Jahre hat die Demokraten auch eine Lektion gelehrt. Also Biden wurde ja damals von Obama ins Weiße Haus geholt, damit er den Kontakt zum Kongress hält und da die Gespräche führt. Und von Obama war die Hoffnung, dass man die Republikaner für manche Projekte überzeugen kann. Das hat sich total zerschlagen. Und ich glaube, der Vorwurf auch ist von vielen Demokraten, dass Obama damals zu lange auf die Republikaner gewartet hat und da die Zeit verplempert hat, die man hatte, als noch sowohl Repräsentanten als auch Senat in demokratischer Hand waren. Und ich glaube, den Fehler wird jetzt Biden nicht machen. Also wenn er sieht, dass die Republikaner auf Obstruktion stellen, dann wird er auch versuchen müssen, weil der Druck so groß in seiner eigenen Partei, die eigene Mehrheit im Kongress zu nutzen, um die eigenen Projekte auch durchzusetzen.
The world is watching. Watching all of us today. So here's my message to those beyond our borders. America has been tested, and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges.
Was bedeutet denn der Machtwechsel im Gefüge transatlantischer und internationaler Beziehungen?
Es wird einen ganz radikalen Bruch geben zu der Ära Trump. Joe Biden hat ja in seiner Inaugurationsrede gesagt, dass er die alten Partnerschaften wieder reparieren will. Und es ist kein Spruch. Also wenn man sich zum Beispiel jemand anguckt wie Anthony Blinken, der kommende Außenminister, das ist jemand, der Europa verpflichtet ist, der fließend Französisch spricht, für den es keine leere Phrase ist, wenn er sagt, Amerika braucht Partner. Die USA sind ja nicht nur wieder dem Pariser Klimaabkommen beigetreten, sondern sie sind auch wieder in die Weltgesundheitsorganisation eingetreten. Biden wird versuchen, das Atomabkommen mit Iran wieder zu beleben. Also all das sind Dinge, Signale an die Partner, um zu zeigen, wir sind wieder da, wir sind bereit, mit euch zu kooperieren und wir sind auch wieder bereit, das ist es ja auch, irgendwie sozusagen den Westen anzuführen. Ob das dann funktioniert, ist nochmal eine zweite Frage, aber das war ganz klar das Signal der Inauguration und auch der Personalentscheidungen, die Biden getroffen hat.
Und wie sehr trauen ihm die möglichen Partner oder die alten, neuen Partner und Verbündeten im Ausland zu, diese Rolle erfolgreich auszufüllen? Kannst du das abschätzen?
Naja, ich glaube, gut, es wird, für die Europäer wird es natürlich jetzt die große Frage sein, wie verhalten wir uns gegenüber den Amerikanern? Die Debatte gibt es ja auch in Deutschland. Müssen wir uns nicht letztlich emanzipieren von den Amerikanern, auf eigenen Füßen stehen? Ich halte das für eine Scheindebatte, um offen zu sein, weil ich glaube, die Amerikaner wären froh, wenn die Europäer vieles, was in ihrem Einflussbereich ist, selbstständig regeln würden. Amerika wird in den nächsten Jahren vor allem mit sich selber beschäftigt sein, mit der Corona-Krise, mit der Wirtschaftskrise, mit der Frage, wie man die Gesellschaft gerechter baut. Also, dass da viele Ressourcen bleiben, um sich um die Welt zu kümmern, das bezweifle ich. Und insofern, glaube ich, sind die Amerikaner dankbar, wenn die Europäer ihr Schicksal auch sozusagen ihre Außenpolitik stärker in die eigenen Hände nehmen. Was aber allerdings bedeutet, dass das natürlich die Bereitschaft mit sich bringt, mehr Geld zum Beispiel für Militär auszugeben, auch mal einen militärischen Einsatz alleine zu machen und sich dann nicht immer, wenn es schwierig wird, auf die Amerikaner zu zeigen. Und ich glaube, das wird so ein bisschen der Lackmustest sein. Also ob nicht emanzipieren wir uns von den Amerikanern, sondern sind wir bereit, wenn wir das wollen, auch die entsprechenden sozusagen Ressourcen in die Hand zu nehmen und das Risiko einzugehen. Das ist das eine. Ich glaube, wo es möglicherweise auch Differenzen gibt, ist bei der Frage des Umgangs mit China. Die Europäer sind jetzt also vorgesprescht mit einem Abkommen mit China. Das hat, glaube ich, bei der Biden-Administration für große Verärgerung gesorgt, weil ja der Plan war, oder man glaubt, es bestünde die Einigkeit, man zwingt China gemeinsam dazu, sich an Wirtschaftsnormen zu halten und nicht so aggressiv in der Welt aufzutreten. Und dieses Abkommen hat dann schon bei den Amerikanern den Eindruck hinterlassen, dass die Europäer jetzt schnell noch Fakten schaffen, bevor die neue Administration im Amt ist.
Das sind spannende Zeiten für politische Journalisten, oder?
Absolut. Absolut, ja. Wahnsinnig interessant. Also es war wirklich ein Tag, der, also auch in seiner, wie soll man sagen, in seiner großen Diskrepanz zu Trump irrsinnig aufregend auch war. Also wenn man allein nur gesehen hat den Auftritt der neuen Pressesprecherin des Weißen Hauses, die ja von Tag 1 an jetzt immer ein Briefing macht, Fragen entgegennimmt, versucht die Fragen, soweit es geht, zu beantworten und natürlich dann aber auch mal, wenn es eine unangenehme Frage ist, das zu umschiffen. Das ist so ein großer Gegensatz zu Trump, wo es am Ende ja nur noch Verlautbarungen gab und Medienbeschimpfungen. Das ist wirklich ein ganz, ganz anderer Ton, der da eingezogen ist.
Wenn Sie diese grundsätzliche Veränderung im Ton noch einmal nachvollziehen möchten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann lege ich Ihnen ans Herz, die Inaugurationsreden von Trump und Biden zu vergleichen. Kleiner Hinweis dazu, alle Inhalte zu Donald Trump wurden bereits von der offiziellen Webadresse whitehouse.gov entfernt. Das hat allerdings nichts mit Joe Biden zu tun, sondern wird bei jedem Präsidentenwechsel so vollzogen. Wenn Sie also wirklich Trumps Ära noch einmal nachlesen wollen, müssen Sie zu trumpwhitehouse.archives.gov surfen. Aber bitte erschrecken Sie nicht, denn als erstes erscheint dort das Wahlkampfmotto des Ex-Präsidenten. Promises made, promises kept. Man darf gespannt sein, was nach der Ära Biden dort archiviert ist. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Marc Pitzke und René Pfister in den USA und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Alle Podcasts des Spiegel hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen Podcatchern. Bleiben Sie gesund und tapfer. Ich verbleibe bis nächste Woche, Ihr Olaf Häuser.